Hallo.
Servus, Diana. Na?
Ja, immer noch alles gut. Wir reden so, als ob es eine Weile gedauert hätte, aber wir haben gerade erst eine andere Folge aufgenommen. Ich sag's ganz ehrlich.
Sag's ganz ehrlich?
Ich sag's ganz ehrlich.
Sag's ganz ehrlich. Ja, hallihallo zusammen hier bei Kulinarisch.
Praktisch.
Gut.
Ja, ja.
Gut, für die Nicht-Bayern, das heißt gut.
Genau, ja, als Übersetzung für die normalen Menschen.
jetzt geht's aber los. Ja, geiles Thema heute zur Jubiläumsfolge, zur 20. wie angekündigt von Diana.
Ja, wir haben uns gedacht, unsere 10. Folge war ja die Südafrika-Folge und tatsächlich ist das bis jetzt unsere beliebteste Folge. Ja, also das scheint euch gefallen zu haben. Deswegen dachten wir jetzt, wir versuchen diesen Erfolg zu reproduzieren mit noch einer Sonderfolge. Und diesmal ist unsere Destination, wie ich es vorher genannt habe, Sri Lanka.
Ja, die schöne Insel im Osten Indiens oder östlich von Indien, muss man sagen. Sri Lanka.
Ja, und da hast du eine ganz besondere Bindung eigentlich, kann man schon sagen, oder? Also hast du ja vorher auch schon angeteasert, erwähnt, dass du da schon einige Male warst.
Ja, mittlerweile glaube ich seit 7 Jahren bin ich dort oder 8 Jahren schon und das jedes Jahr mindestens einmal, das meiste waren 3-mal. Hab da als ich das erste Mal dort war, eben die Barbara kennengelernt, eine Rosenheimerin, die dahin geheiratet hat, nach Aungala.
Das ist Shoutout to Barbara. Hä? Shoutout to Barbara.
Ja, Shoutout to Barbara. das ist so ungefähr 120 Kilometer südlich von Colombo, an der Westküste. Und die hat dort dieses Jungle Beach Camp Aungala, 4 wunderschöne, luxuriöse Bungalows, mitten im Dschungel, mitten im Strand. Und dort bin ich die letzte Woche geblieben, als ich erstmal auf Sri Lanka war, noch zum Chillen. Mhm. Und wir haben uns so gut verstanden. Und dann hatte sie in der Woche dann besucht, das Restaurant hatte immer schon einen ganz guten Namen auf Sri Lanka, von dem Minister, Außenminister und Schulminister und sowas, die waren da zum Essen. Und dann hat die Barbara natürlich, die als bayerische Rosenheimerin, gerne mal ein bisschen viel redet, gell? Hat die dann denen gesagt, ja, sie hat einen super deutschen Koch da und so weiter und so fort. Und ich so, oh, Barbara, echt jetzt? Und dann kam sie her, du, die wünschen sich von dir eine Nachspeise aus Deutschland. Ich so, meine Herren, echt, was machst du denn jetzt da so spontan? Mhm. Ne? Und dann habe ich halt dann einen Kaiserschmarrn gemacht und dann einen Apfelkompott. Du musst dort erstmal Äpfel finden in der Nacht um 10, aber auch das ist möglich. Und die waren dann so begeistert, dass die Minister dann alle danach kamen mit Handschlag und sich bedankt haben und super, und wenn wir was brauchen, bla 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 bla. So, dass Barbara und ich die nächsten Tage ein bisschen gebrainstormt haben, was wir denn alles zusammen machen könnten und ob. Und so bin ich dann eben 5 Monate später nochmal hingeflogen, nochmal für einen Monat. Und dann haben wir dort ein kleines Projekt gegründet, sag ich mal, das Kochen, wo der Pfeffer wächst, weil dort wächst ja der Pfeffer. Das ist wie eine Efeu, eine Kletterpflanze, eine Schmarotzerpflanze, und die halt dann diese Pfefferbeeren hat. Und dann bietet die Barbara dort kulinarische Kochkurse und sowas an, wo wir dann mit den Gästen Muscheln sammeln gehen, mit den Gästen fischen gehen, mit den Gästen im Dschungel übernachten und immer natürlich mit dem Kochen verbunden, auf die Märkte gehen, dort die ganzen abgefahrenen Gemüse, die es dort gibt, schauen, auf die Fischmärkte fahren und. Und das dann wieder verbunden mit Kochkursen und das in der Küche und dann ein Sundowner am Strand. Und wenn man dort ist, während der Vollmond kommen die Schildkröten an Land und legen ihre Eier, und es ist, oder man geht mal nachts fischen. Also es ist ganz, ganz toll. Natürlich dreht sich wie immer alles um die Kulinarik, und ja, so bin ich in Sri Lanka gelandet und jedes Jahr nach wie vor mit Begeisterung dort.
Cool. Und wenn du da jetzt, du gehst ja auch bald wieder, richtig?
Ja.
Das ist auch so ein bisschen der Anlass, warum wir gesagt haben, jetzt, beziehungsweise danach wäre sie vielleicht irgendwie cooler gewesen, aber gut, vielleicht gibt es ja nochmal eine Sri Lanka-Folge, wenn sie euch gut gefällt. Und der Anlass dafür ist jetzt einfach auch, dass du dann wieder da Kochkurse mitbetreust, oder gibt es jetzt einen bestimmten Anlass, warum du jetzt da noch mal hingehst?
Nein, es sind immer wieder die gleichen. Ist natürlich hier mit Freundinnen und den Kindern Osterferien. Mit meiner Schwester, meinem Schwager, die kommen auch mit. Soweit der Plan. Meine kleine Nichte, aber ich bin dann schon davor dort, damit wir dort ein bisschen weiter über unsere Projekte reden können. Und dann natürlich, es kommen dann immer Hotelgäste, dann macht die Barbara publik, dass ich komme. Dann kommen immer Hotelgäste oder andere Gäste, die dann so Tagesbuchungen machen, sagen wir mal. Die buchen das dann 2 Tage davor und dann bietet man an, Seafood-Kochkurs oder ein Tapas, passt natürlich nicht nach Sri Lanka. Das sind natürlich jetzt keine spanischen Tapas, wie ihr sie jetzt euch jetzt vorstellt, sondern
So Häppchen, aber.
ja, genau, Tapas ist ja nichts anderes als kleine Speisen, die man dann im Singala-Style oder auch durchaus, habe ich da auch schon japanisches Tataki mit frisch gefangenen Fischen gemacht und so weiter und so fort. Also es ist komplett Cook Around the World, aber eben in Sri Lanka, im Dschungel am Strand, was ein wahnsinniger schöner Reiz ist. Und eben auch die Singala-Küche kommt da natürlich nicht zu kurz, das ist ganz klar. Ja.
Was macht denn diese Küche besonders, deiner Meinung nach?
Das sind auf jeden Fall mal 2 Sachen. Das eine ist, viele mögen die indische Küche sehr gern, ich mag sie nicht sehr gerne oder nicht so gerne, weil die mir zu Curry-lastig tatsächlich ist, beziehungsweise wenn man sagt, man hat 5 verschiedene Soßen in der indischen Küche und 5 verschiedene Fleisch, dann hat man 25 verschiedene Gerichte, weißt du, wie ich meine? So, und das habe ich eben so auf Sri Lanka nicht erlebt. Die haben natürlich auch ihre Masala, also ihre Gewürzmischungen, aber die sind weit weg entfernt von Indien, von der indischen Küche oder sagen wir so, von der indischen Küche, die ich kenne. Indien ist ein sehr großes Land und die
Ja.
Küche ist komplett unterschiedlich von Ost nach West und Nord und Süd.
Ja.
Also insofern tue ich da vielleicht dem Unrecht, darum sage ich so, wie ich es kenne. Also diese typischen Masala-Mischungen, das ist besonders in Sri Lanka. Auf Sri Lanka muss man sagen, weil es eine Insel ist, ne?
Eigentlich ja.
Und dann letztendlich die Frische. Die meiste Küche oder das meiste, was gekocht wird, geht sehr schnell. So wie Wok in Thailand, wird dort viel mit Wok auch gekocht und eben sehr schnell zubereitet. Das heißt, das Gemüse ist größtenteils knackig und so und alles klar. Wenn jetzt ein Potato Masala, Kartoffelmasala oder sowas machst, die Kartoffel kann nicht knackig sein, ist klar, die muss weich sein. Ne? Aber sonst so, was ein Nachteil ist, aber hat einfach andere Gründe, ist, dass Fleisch und Fisch totgegart ist.
Okay.
Ja, also der Thunfisch ist einfach todtrocken. Und die Garnelen sind todtrocken, wenn die jetzt in irgendwelchen Entschuldigung, Masala-Kokosnusssoßen sind oder sowas. Es wird gekocht und gekocht und gekocht. Das kommt aber natürlich daher, früher keine Kühlmöglichkeiten, Luftfeuchte 95, 98%, heiß, 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 feucht, feucht, feucht. Die Lebensmittel verderben ohne Ende, gerade Fleisch und Fisch. Da musste man das lange, lange, lange kochen. Deswegen auch viel mit Chili, wird viel mit Schärfe und Chili gearbeitet. Lange kochen, damit man eben sich nicht den Magen verdirbt. Ja.
Ja.
Das ist der Grund. Aber wenn ich jetzt, oder wenn die kleinen Fische rausgehen mit ihren Booten, mit einer Langleine oder mit 2 mit der Hand, dann fangen die da 5, 6 oder 30 Fische, die liegen dann die 8 Stunden in der Sonne auf dem Boot. Ja, wenn ich mit den Gästen da rausfahre, dann habe ich eine Kühlbox dabei mit Kühlakkus, dann kommen die Fische da rein, dann habe ich Sashimi-Qualität noch, wenn ich in der Küche bin mit dem Fisch, auch nach 6 Stunden. Ne? Das wird dann sofort ausgenommen, die Fische, und da habe ich beste Qualität und da kann ich dann auch anders kochen. Original Singala-Küche, aber mit der Haute Cuisine kombiniert von der Konsistenz von Fleisch, Fisch, Garnelen und so weiter.
Ja, das ist ja das Tolle heutzutage, dass, sag ich mal, es gibt die traditionellen Küchen, aber man kann ja, also ich meine, generell hat es sowieso alles Einflüsse von überall inzwischen. Also, dass man jetzt irgendwie nur so es gibt natürlich schon die traditionellen Küchen, aber da kann man ja unglaublich viel verbinden, sag ich mal.
Ja,
So von,
absolut.
ja.
Absolut.
Und was du, also du hast jetzt,
Entschuldigung, ich muss noch kurz was
ja,
ergänzen.
ergänze.
Das Schöne für mich, wie, ich glaube, in Thailand habe ich es mal kurz angesprochen, dass ich auf Sri Lanka auch wieder nie in Hotels gewohnt gewohnt habe. Ich habe überlegt, bin, hä? Habe, danke. Sondern bei Familien und wie die Familien dort oft sind, ist dann natürlich die Oma auch mal noch mit dabei im Haus und alles und die kocht dann auch meistens. Und meistens hat mir das Essen dort gut geschmeckt und dann bin ich geblieben, wenn ich in die Küche durfte. Und dann konnte ich da, die kein Englisch zum Teil, ne, und ich natürlich Singala überhaupt nichts, dann mit Fotos auch von Gewürzen und Kräutern und Gemüse und so weiter, die ich nie gesehen hatte davor und kannte, das habe ich dann schon rausgefunden und dann konnte ich da mitmachen. Und wenn mir das Essen nicht geschmeckt hat, bin ich halt zu einer anderen Familie und so. Und so kam dann über die Jahre auch wieder ein wahnsinnig großes Wissen über die Küche dort, ne, und was es da alles gibt. Und das ist das, was für mich die Freude ist. Und die Barbara hat dort an den Cisira, einen wahnsinnig tollen Mann, einen Singalesen geheiratet, vor 10 Jahren oder 12 Jahren. Und der, oder wir sind so eng mittlerweile, dass ich das Vergnügen und die Ehre habe, auch von der Familie eingeladen zu werden, wenn ich dann dort bin, bei seiner Mutter. Und die kocht dann original Singala, dementsprechend auch scharf und würzig. Und dann wird mit der rechten Hand gegessen. Da gibt es so eine Technik, wie du isst mit den Fingern und mit dem Daumen dann den Reis in den Mund schiebst. Und dann hast du immer ganz viele verschiedene Gerichte, aber ganz kleine Schüsseln, auch wenn es 10 Leute sind oder sowas, ein Riesenberg mit Reis. Und dann kleine Gerichte, weil das natürlich Fisch und Fleisch und Gemüse teurer ist als Reis. Drum klein, ganz stark gewürzt und scharf. Und dann nimmst du immer ein ganz bisschen bloß unten Reis. Und das reicht dann, dass sich der Geschmack entfaltet im Mund. Ja, und dieses Essen, da merkst du, wie ich schlucke, ja, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Irre. Also ich liebe die Küche wahnsinnig. Und ja, das wollte ich noch sagen, dass dieses Lernen wieder dort auf den Reisen mit den einheimischen Muttis und Omis, dass ich da einfach ewig viel aufsaug wie ein Schwang und mitnehme. Und, ja.
Das glaube ich, ja. Und was ich jetzt mal ganz cool fände, das haben wir bei Südafrika nicht so gemacht, aber das habe ich mir überlegt, ob wir das vielleicht machen könnten. Und zwar, dass wir uns so ein bisschen durch Fisch, Fleisch, Gemüse und Gewürze so ein bisschen durchquatschen, was es da so gibt, was da so viel verwendet wird. Genau, weil wir haben ja auch bei den großen Fischen in unserer letzten Folge, haben wir ja schon ein paar Mal Sri Lanka erwähnt. Und jetzt dachte ich mir, vielleicht können wir ein bisschen auf die Fischwelt in Sri Lanka, erstmal auf Sri Lanka, um Sri Lanka rum, drauf eingehen, was gibt es da so, was ist da so heimisch und was sind da so die klassischen Seafood-Gerichte oder was hast du schon so zubereitet damit? Ich kann mal mit Seafood anfangen.
Also, letztendlich ist schön, weil auf den Fischmärkten gibt's oft unterschiedliche Sachen. Fang des Tages, dann gibt's mal das, mal das, mal das. Also ganz unterschiedlich. Als ich auf den Fischmärkten war, was schön ist, Barbara und Cesira, die haben eine eigene Fangflotte, ein Schiff, ein kleines, mit einer 5-köpfigen Crew. Und die fahren raus und den Fisch benutzen wir dann auch. Das ist der ganz Fisch. Die kommen alle paar Tage rein, ist ganz frisch und so weiter. Die haben dann ein Becken mit Eis und so weiter, wo der Fisch drauf liegt. Das ist, wollte ich noch erzählen, ist mega. Und was in den Fischhäfen unschön ist, aber das ist überall in Asien, ist einfach, dass die Haie mitgefangen werden und nicht zurückgesetzt werden. Ne? Also das tut mir im Herzen immer weh. Ansonsten gibt's dort von Fledermausfischen zu verschiedenen Barscharten, dann natürlich Schwertfisch, Mahi-Mahi, also Königsmakrele, Marlin, Kingfisch, Königsmakrele hatte ich gerade, ne? Dann King-Makrele, Queens-Makrele, dann Travelli, dann hier Hornhechte, kennst du die? Die gibt's auch in der Nordsee und Ostsee. Die schwimmen an der Oberfläche, oft über Riffen und so weiter. Das sind so lange, dünne Fische. Die unseren haben grüne Gräten. Also ganz gute Fische. Und natürlich frisch gefangene Shrimps. Und ganz, ganz viel Squid. Mhm. Also nicht Oktopus, nicht Sepia, sondern Calamari. Mhm. Ja, das sind so die Hauptfische, die dort haben. Und natürlich so kleinen Fisch wie Sardinen, bestimmte und.
Und Muscheln?
Muscheln auch, also im Herbst, Herbst und im Winter, also so Oktober, November, Dezember, wachsen dort auch wie Miesmuscheln, diese schwarzen Muscheln an den Felsen. Da habe ich selber viel geerntet, muss mit der Gischt da ein bisschen aufpassen. Das Meer an der Westseite, wo ich hauptsächlich bin, da in Ahungala, ist da an den Felsen sehr tough, sehr rau. Die Wellen sind groß und es ist viel Strömung im Wasser, aber man kriegt die ganz gut, die Muscheln. Die sind jetzt nicht so groß wie die großen spanischen, aber ganz, ganz hervorragend. Und dann gibt's Muscheln, die ich mit meinen Gästen dort im Sand suche. Die kenne ich aus Frankreich. Die gibt's, da gibt's irgendwie, ich weiß nicht, 400 verschiedene Arten weltweit. Ich weiß jetzt natürlich nicht den Namen, aber sie schauen schön aus und schmecken gut. Okay. Auf jeden Fall kriegt ihr auf Instagram ein Foto davon. Die sind in der Zone, wo das Wasser, die Wellen sich am Strand brechen. Also nicht direkt im Wasser und nicht am Strand, klar ist zu heiß, sondern da, wo die Wellen sich brechen und das Wasser zurückläuft. Und dort ungefähr in 10, 20 Zentimeter Tiefe, wenn man mit den Händen wühlt, gibt es dann so so eine kleine Krebsart, so eine Blinde, die dann die wir als zum Fischen, als Köder immer nehmen, die man da im Sand finden kann und eben diese Muscheln. Und die wässern wir dann immer noch, damit sie den Sand ausspülen, 10 Stunden oder was, oder 5 Stunden, je nachdem, wann man die essen will. Und dann werden die klassisch zubereitet oder mal in Kokosnussmilch, mal mit Singala-Style so ein bisschen, ne, und alles. Aber so lecker, ganz, 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 ganz hervorragend. Und vor allem die Backen da sind wahnsinnig geiles Kokosnussweißbrot. Und das frische, fluffige Weißbrot da mit den Muscheln und der Soße, das ist schon yummy, ne? Das ist schon mega. Dann sind kleine Austern an den Felsen. Ja, die habe ich an den Felsen mal einfach weggelutscht, ne? Aufgemacht und weggelutscht. Auf dem Markt habe ich noch keine Austern gefunden. Dann gibt's noch eine Muschelart, deren Namen ich noch nicht rausgefunden habe. Schmecken tut sie trotzdem. genau. Und was ist... Mach mal Süßwasser separat oder soll ich gleich weiterreden, was es da noch gibt? Im Süßwasser, ich als alter Angler muss natürlich dann immer eine Angel mitnehmen oder zwei, ist ganz klar. Und wenn wir da nachts unterwegs sind, da gibt's witzig. Da gibt's einen Fluss, der mündet ins Meer, klar. Und auf dem Fluss gibt's ungefähr 300 Meter vor der Mündung eine kleine Hühnerfarm. Die hat vielleicht 500 Hühner. So, ne? Und dort, wenn Ebbe ist, kann man hingehen über die Sandflächen und kann bis zur Hühnerfarm, so ungefähr 100 Meter zur Hühnerfarm. Und dort haben wir dann gefischt, nachts. Das ist Sira, der Mann von der Barbara, ein Kumpel von ihm, ein Cousin und ich. Und da hatten wir als Köder dabei, wie immer, Squid, also Tintenfisch, Kalamari, Schrimps und Hühnerfleisch. Also Hühnerfleisch. Und da haben wir mit dem Kalamari und sowas nichts gefangen, habe ich mal Hühnerfleisch hin, weil eine Hühnerfarm da ist. Ne? Und bumm, beißen die ersten Fische. Und zwar Barscharten, aber auch Aale. Tatsächlich Aale. Ich denke mir einfach, wenn da ein Huhn kaputt geht, schmeißen die das da in den Fluss rein und rum sind da Aale. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheinen die Hühnerfleisch zu kennen, weil damit habe ich die gefangen und zwar die ganzen Jahre nur mit Hühnerfleisch und nicht mit Garnelen und nicht mit Kalamari. Und zwar keiner von uns. Echt? Und in einer Nacht haben wir dann 7 oder 8 Stück Aale gefangen, ne? Und dann habe ich das erste Mal aber einen Aal in diesen kleinen Bächlein, da fließen auch viele kleine Bächlein ins Meer rein. Wenn man da nachts mit der Taschenlampe reinleuchtet, schwimmen dann da, siehst du ab und zu mal Aale. Ja, die fangst natürlich dann schwer mit der Angel. Da musste man dann hier mit so einem Dreizack, mit so einem Metalldreizack von oben so pst reinspießen, dass wir die Aale dann haben. Dann hat einmal so ein, die nennen den Turtle Man, weil der da am Strand aufpasst auf die Turtles, dass wenn die Eier legen, süß, dass Turtle die ausgeht, dass wir die ausgraben, die Eier dann, also, dass wir die einsammeln, während die legt. Und die gehen dann so Turtle-Auffangstationen, Aufzuchtstationen, weil sonst die Warane, die wilden Hunde, die fressen oder auch die gewildert werden und dann Chinesen verkauft werden. Ne? Die Asiaten essen nach wie vor gerne Schildkröten-Eier. Und genau, und der hat mal einen Aal zubereitet dann. Leute, ich habe, glaube ich, in keiner Sauna in meinem Leben so sehr geschwitzt, wie als ich diesen Aal gegessen habe. Da waren so kleine grüne Dinger mit drin in der Soße. Also er hat sensationell geschmeckt in der Soße. Und ich habe gedacht, das sind so kleine Erbsen oder Bohnen und habe dann die natürlich auch mit den Fingern dann mal so 5, 6, 7 mit so einem Stück Aal und Reis in meinem Mund und habe da gekaut. Die 15 Galesen, Jungs, ne, mit Grinsen mich angeguckt. Ich war mit meinem Schwager, mit dem René da. Und den René auch angeguckt. Und wie im Comic bei Donald Duck oder Mickey Mouse, der Dampf aus den Ohren raus, weißt du so. Alter, der hat die Soße raus. Das kannst tut mir nicht vorstellen, was da abging. Mir ist das Wasser von der Nase getropft. Ich muss den Teller von der Seite essen, weil mir das war, also unglaublich. Anyway, das war das erste Mal Aal dort. Und dann die anderen Aale habe ich dann dort, Barbara und ich haben uns einen riesen Räucherofen dort gekauft. Haben wir dann auch mal geräuchert oder ich habe es auf Japanisch mal gemacht, japanisch zubereitet. Das heißt, mit der Teriyaki-Soße bestrichen und gegrillt und so weiter, filetiert den Aal und dann auf Spieße gewebt, dass er nicht zusammenrollt und dann gegrillt und dann als Sushi, als Nigiris zubereitet. Also und ich habe mich gefragt, mit einem Fischhändler dort geredet, warum Aale, wenn es so viele Aale da gibt, warum die nicht exportiert werden, warum die nicht eine Bedeutung haben im Fischereiwesen. Und das war für mich auch ganz interessant. Er hat gesagt, die sind den Japanern und den Asiaten nicht fett genug. Der europäische Aal ist sehr viel fetter. Kältere Gewässer, ne? Fetterer Aal, ist eine andere Aalart. Und die sind zu mager. Und ja, das stimmt, dass sie mager sind, aber die schmecken nicht weniger gut. Also ich fand die sensationell. Und wenn ich jetzt dort bin, werde ich mit Sicherheit wieder Aal angeln gehen. Also das ist super. Dann gibt es die Sri Lanka-Krabbe, verschiedene Krabbenarten. Die Kruzifix-Krabbe, die heißt so, weil sie wie ein Kruzifix ein Kreuz auf dem Panzer hat. Die Mud-Crab, die Schlammkrabbe, riesengroße Krabben, also wie eine Untertasse, die großen, na, groß und dementsprechend die Scheren. Sensationell, die Krabben, einfach nur gekocht und dann selber geknackt und gefuselt. Was ich mache oder den Gästen dort angeboten habe, ist, dass man die kocht in einem guten Sud und dann das Fleisch auspult, den Panzer öffnet, das ganze Fleisch dann würzt, dann in den Panzer wieder, in den geputzten Panzer wieder reingibt und dann gratiniert, sodass die Gäste das quasi auslöffeln können und nicht sich schmutzig machen müssen. Ist der Renner, ist Wahnsinn, kannst du vorbereiten, kannst du einfrieren, kannst du direkt gefroren und dann Grill geben und, pfoh, also sensationell. Und dann gibt's eine Besonderheit dort, ist nicht original aus Sri Lanka, von Sri Lanka, kommt ursprünglich aus Indochina, aus Thailand. Und zwar ist es die Rosenberg-Garnele. Die Rosenberg-Garnele ist die größte Garnele weltweit und größte Süßwasser-Garnele.
Hatten wir, glaube ich, schon mal. Kann das sein? In unserer Garnelenfolge.
Ja, das ja, kann sein, glaub, genau. Hatte ich schon mal erwähnt. Ja.
Meine ich, ja.
Rosenbergi, genau, und über 25 Zentimeter groß, ohne Zangen. Und die Zangen können nochmal dann 40 Zentimeter, 50 Zentimeter lang werden. Azurblau, ja. Nicht so wie ein Hummer, dick, sondern ganz lange, dünne Zangen.
Ich kann mich dran erinnern. Hast du mir da nicht so ja. ein Bild geschickt?
Kann sein. Und haben wir das veröffentlicht auf Insta?
Ich glaube schon.
Und anyway, auf jeden Fall, die vermehren sich im Brackwasser, also da brauchen sie Brackwasser und dann werden diese Kleinen, wandern die hoch in die Süßwasserflüsse und in die Seen und die Seen, die keinen Anschluss haben, da werden die ausgesetzt und dann wachsen die dort. Ne? Und dort dürfen dann einheimische Fishermans die fangen, aber auch nur begrenzt. Und genau, die ist auch eine Besonderheit, es schmeckt ganz anders als natürlich im Salzwassergarnelen. Oder Scampis, wie wir sie kennen, auch fälschlicherweise unter dem Namen. Aber sie ist sensationell und wirklich viel Fleisch, eine ganz, ganz tolle Garnele. Ja.
Und ich habe gerade geschaut, ihr könnt sie bei uns auf Instagram unter dem Garnelen-Post, könnt ihr sie finden.
Wir hauen die einfach nochmal ins Sri Lanka-Post mit rein, oder?
Können wir machen, ja. Also klar. Die ist auf jeden Fall nicht zu verwechseln mit irgendwas anderem, glaube ich, oder? Also auf jeden Fall
auf keinen
nichts,
Fall.
Was ich bis jetzt gesehen habe. Ja.
Und sonst gibt es natürlich da unten in Aungala in der Ecke den Madu River, ein breiter Fluss, der ins Meer mündet, in den Meermündungen oder Flussmündungen tummeln sich viele verschiedene Fische, die man fangen kann. Manche Namen habe ich gegoogelt und nie gehört und deswegen vergessen und so weiter, aber essen kann man sie alle letztendlich. Zum Teil die Kleineren haben mal Fischschuppen draus gemacht und sowas. Wenn man den Fluss hochfährt, gibt es tatsächlich Salzwasserkrokodile drin. Okay. Und Süßwasserquallen, blaue Süßwasser- oder Brackwasserquallen, die sind nicht schlimm, brennen nicht, ne? Die kann man mit der Hand hochnehmen. Habe ich auch schon immer wieder mal rausgeholt und gefangen. Die lässt man natürlich wieder zurück, aber zum Anschauen mal und zum Fotografieren ist es toll. Im Madu River und im Madu River, in dem Brackwasser sind auch wahnsinnig viel Garnelen. Das sind dann auch wieder so Brackwassergarnelen, die werden dort auch gefangen, ganz klassisch in holzgesteckte Reusen, die dann gesteckt werden und da wird nachts eine Öllampe angemacht dann am Ende über die Reuse, weil das Licht, im Meer ist es auch so, viele kennen das auch gerade aus Thailand oder sowas, abends sind die ganzen kleinen Lichtlein draußen, die Fischer. Und das lockt Kalamari und Garnelen an. Ja, und in den Fluss, eben in den Madu River, fangen die so die Garnelen und die Locken werden dann eben in die Reuse reingelockt und dort werden die dann rausgefischt nachts mit den Öllämpchen. Ist auch ganz schön, diese handgemachten Reusen. Kann ich dir auch ein Foto schicken. Ist mega. Also an Seafood und Fisch in Süß- und Salzwasser mangelt es hin und vorn nicht. Es ist für mich Schlaraffenland.
Macht Sinn. Bei einer Insel in der Ecke der Welt, dass da Seafood wahrscheinlich dann kulinarisch auch eine weitaus größere Rolle spielt als bei uns.
Spielt eine große Rolle dort. Natürlich auch bei der Bevölkerung. Fisch ist dort auch bezahlbar, weil natürlich jeder Dritte gefühlt ein Fisherman ist und Verwandte und Freunde und sonst was hat. Und eben auch diese kleinen Garnelen, diese entweder aus den Flüssen oder die wild gefangen werden im Meer. Das ist so klassisch der Fisch. Ne? Sehr viele kleine Thunfisch, die Bonitos. Wie gesagt, köstliches Fleisch, aber alles totgegart, ne? Trocken, totgegart. Da muss man dann ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es dann ein bisschen auch strenger schmeckt und so. Eine Sache habe ich natürlich noch vergessen, die Rock Lobster, also die Langusten. Es gibt dort wahnsinnig tolle Langusten, so bunt. Ach, der Farbkasten reicht eigentlich gar nicht, da so bunt sind die. Also verschiedene Langustenarten. Ach, ja, Languste ist natürlich der Wahnsinn, ne? Also hätte ich fast vergessen, das ist noch ganz groß geschrieben dort.
Und du hast jetzt schon gesagt, so dass sie ein bisschen totgekocht werden manchmal, aber was sind denn noch so klassische Fisch- oder Seafood-Gerichte dort? Gibt's da irgendwas, was man sagt, so das ist ein Nationalgericht oder?
Naja, national nicht. Die haben sehr viele Masala-Gerichte, viele Koko-Masala auch mit Fisch und Garnelen und Squid. Aber es wird Squid und die Garnelen genauso auch mal knusprig rausfrittiert, gerade in touristischen Ecken auch. Und klassisch ist tatsächlich so sehr pikante, scharfe, braune Masala. Braun deswegen, weil da die Gewürzpulver einfach angeröstet werden. Die kriegen dann andere Geschmäcker auch und drum auch die Farbe.
Und wahrscheinlich dann auch kein Kokos drin.
Nee, genau. Und da gibt es dann die Curry Leaves, Curry Blätter, das ist eine bestimmte Pflanze. Und die liebe ich sehr, nehme ich aus Sri Lanka immer mit, büschelweise. Weil getrocknet bringen die überhaupt nichts, die taugen nichts. Einfrieren kann man sie wunderbar, da fehlt sich nichts geschmacklich. Ne? Und das machen sich die Jungs dort immer im Jungle Beach Camp zum Mittagessen. Und wenn ich da bin, ich natürlich Part der Küche, wenn ich dort bin, und dann probiere ich dann immer, die kochen dann schon sehr rass, sehr fischig im Geschmack, sehr scharf, sehr Knoblauch-Chili-haltig und so. Aber wenn man darf es eben nicht so essen wie ein Löffel davon, wie ich es meistens probiere, sondern man muss einfach den Geschmack aufsplitten mit dem Reis, mit Hilfe des Reises. Und dann ist es ein enormer Bumm-Explosion im Mund an Singala-Küche. Das ist Wahnsinn, ne? Also es ist schon klasse.
Und wie sieht's da im Bereich Fleisch aus? Wahrscheinlich eher weniger, oder?
Ja, also Fleisch natürlich, ihr rate, was ist das Fleisch auf Sri Lanka?
Wahrscheinlich Geflügel, oder?
Ja, genau. Also Huhn. Ab und zu findet man mal eine Ente, aber eher privat. Ab und zu auch mal ein Schwein, aber eher auch weniger. Rind ja so gut wie gar nicht, außer in der Touristenecke. Was seit letztem Jahr, glaube ich, ist, dass Wildschwein, die haben ein riesen Wildschweinproblem auf Sri Lanka, kriegen die Touris natürlich nicht mit, aber wenn man so ein bisschen in Bergregionen ist, wo es Gemüse angebaut wird, Teeplantagen und alles, oder man doch am Strand auch, bei Sisiras Mom und so im Garten, die Papaya-Palmen, Papaya-Bäume und Mangobäume, wenn da die Früchte sind und so, sind auch die Wildschweine, sind nicht so wie unsere, sind aber schwarze Wildschweine oder verwilderte Hausschweine, so, ne, aber mittlerweile auch wild. Und die durften, Jagd darf man nicht auf Sri Lanka, der Ruti jagt, die Obrigkeit jagt auf Sri Lanka, aber generell die Ruti. Und seit letztem Jahr dürfen dort Wildschweine gefangen werden zum Essen. So, ne? Also nicht gejagt, aber gefangen werden. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und,
aber was ist da der Unterschied? Also dass man sie halt nicht töten darf?
Oder? Man darf nicht schießen, man dürfen also, keine Waffe haben. Die
okay,
Leute,
also man
die Leute
dürfte sie einfangen?
In der Falle fangen und töten und so. Das
okay, sagen, ne? Okay.
Und das haben wir auch gemacht und es gibt natürlich dann keine Trichinenschau oder irgendwie sowas, aber Fleisch wird halt totgekocht. Es wird auch nicht abgehangen, dass es schön zart wird. Nee, das muss man halt dann so lang kochen, bis es weich wird, ne? So quasi wieder, und dann ist alles tot und weich. Ja, aber schmeckt geil, ne? Kannst nichts sagen. Und sonst war es das mit Fleisch. Ja. Okay. Außer natürlich, wenn jetzt da gewildert wird, mal ein Hirsch oder mal ein Affe oder irgendwie sowas, das essen die anderen mischen natürlich auch, wenn die jetzt arm sind und am Land leben und da kein Kläger, kein Richter, dann wird dann sowas schon mal mitgenommen. Ne? So.
Aber generell definiert das jetzt die Küche nicht so wahnsinnig.
Nein. Also in Afrika ist ganz, ganz groß das Problem, dieses Bushmeat, da wird ja alles gegessen, von der Python zum Affen, sogar Antilope, also Antilopen, klar, das ist ja wie wild bei uns, aber auch alles, was illegal ist, jede Eule, alles, was gefangen wird, ist Bushmeat. Und das ist so groß und am Märkten und so weiter nicht. Du findest schon mal wieder ein Stück Fleisch, wo du denkst, die Haut kenne ich doch, das ist aber kein Huhn oder so, ja. Aber generell so, nein.
Okay. Und wie sieht's mit Obst und Gemüse aus? Irgendwas, was da ganz herausragend ist?
Alles herausragend. Diana, du isst hier gar, du isst hier überhaupt kein Obst mehr außer Äpfel. Also die Mangos, also erstens, dass hier so eine Mango einfach mal 7-8 Euro kostet und da unten kriegst du für 1 Euro einfach mal 10 Kilo. Mhm. So, ne? Und die fallen von den Bäumen, die werden nicht gepflückt. Die sind ja so lecker, da lohnt sich Schellen auch schon gar nicht, weil die so billig sind. Die druckst du einfach aus und drückst den Barz in deinen Mund rein. So, ne? Also, also Mangos, dann Papayas, dann natürlich Ananas. Dann die Bananen, es gibt ja so viele Bananen, Kochbananen und die kleinen Mini-Bananen, die sind ja nicht bananig von der Konsistenz, sondern die sind ja saftig, da läuft der Saft raus, wenn du da reinbeißt, das ist ja irre, die sind ja sauersüß und das hat ja nichts mit Banane, was wir hier kennen, zu tun, das ist Wahnsinn. Dann die verschiedenen Kokosnüsse, dann ja, die beste ist diese Orange, die King Coconut, früher dachte ich, die ist reif und die Grünen sind grün und unreif, dabei stimmt das nicht, es sind unterschiedliche Kokosnussarten. Also die King Coconut hat sehr viel Saft drin und die Kokosnuss, die wir kennen, wo das Fleisch benutzt wird, ist wieder eine ganz andere Art. Und was gibt's noch für Obst? Natürlich gibt's auch dort Äpfel, so wie es hier Mangos gibt. Gibt's dort auch Äpfel und Orangen und sowas. Die sind natürlich dann verhältnismäßig teuer, wie hier bei uns die Mangos. Klar, das wird dahin exportiert. Wie heißen sie? Passion Fruit, Passionsfrucht und Maracuja, ja. So Sachen. Hilf mir damit. Vanille, ist es keine Frucht, eher Gewürz oder Frucht? Ja, Gewürz, ja, ist eine Orchidee, Vanille-Orchideen, ja. Habe ich mir von dort mitgebracht. Psst, aber lecker, hier kriege ich nie Vanille, aber sie rankennt durchs Bad und ich liebe sie sehr. Was für Obst haben wir denn dort noch?
Gab es irgendwas, was du nicht kanntest? An Obst, was es dort gab? Mm-mm. Irgendwas Exotisches?
Nö. Ich verwechsel, ich habe im Kopf jetzt, weißt du, die Dragon Fruit und die Mangostine, das ist, glaube ich, eher Asien, also da Thailand und die Ecke. Und es gibt ja wahnsinnig viel Bananen- und Mangoarten, die in Thailand sind wieder anders und die in Brasilien sind wieder anders, die schmecken anders, die schauen anders aus. Ja, also und Gemüse, bin ich sehr überrascht, weil ich einfach wahnsinnig viel gerade verschiedene Blätter kennengelernt habe. Und witzigerweise auch verschiedene. Jetzt müssten wir mir alle verzeihen, dass ich mir diese Singala-Namen für dieses Kräuter da nicht merken kann. Ja, also das ist einfach so. Aber was interessant war, dass zum Beispiel Blätter sind, die ich in Thailand kennengelernt habe und dann haben die in Suppen rein und sonst was und dort werden sie als Salat gemacht, ne? Die gleiche Pflanze. Oder zum Beispiel, Bananenblüte. Mhm. Die Bananenblüte essen. Ja, die ist ja fürchterlich. Da zieht sie, wenn sie die reinbeißt oder schneidest und in den Mund nimmst, da zieht sie ja alles zusammen mit Bitter und Gerbstoffen. Das ist ja fürchterlich. Du musst die erst wässern und dann werden die frittiert, die Bananenblüte, und dann wird dann Salat gemacht. Oder dass ein Zwiebelsalat gemacht wird und dann kommt, also wenn man bei uns einen Grünsalat macht und macht noch ein Topping mit Tomaten rein, macht man dort einen Zwiebelsalat und nimmt als Topping Zwiebeln, aber andere. Also werden aus den roten Zwiebeln dort oder die Schalotten, rote Zwiebeln in so einem Mischding einen Salat gemacht und dann kommen dann diese, wie Lauch, diese Frühlingszwiebeln noch mit dazu. Ne? Einfach ein Salat nur aus Zwiebeln. Mega, Wahnsinn. Man stinkt danach wie ein Otter, ne? Aber mega lecker, wahnsinnig lecker. Oder ein Zwiebelsalat mit Tomaten drin, nicht ein Tomatensalat mit Zwiebeln. Mir läuft das Wasser so im Mund zusammen. Dann gibt's dort so Bittergurken und so 2 Meter lange Gurken, ne, die man, und Bohnen mit 1,50 Meter lang und andere Knollenfrüchte und Auberginen, Zucchini-artiges Gedöns und Wurzeln und Ja, also eins besser als das andere. Einige Sachen kannte ich tatsächlich nicht. Und die habe ich dann am Markt immer gekauft. Das war ganz cool bei diesen Omis, bei denen ich dann da gewohnt habe, dass ich immer gekauft habe, was ich nicht kannte, und die das immer zubereitet haben. Nein, das muss man schälen. Ich so, aha, schälen. Das andere, nein, das muss man mit Schale kochen. Aha, das andere kann man roh essen, das andere kann man nicht roh essen. So, ne? Und ja, und dann hat die halt gesagt, was es ist. Und ich, ja, keine Ahnung. Dann habe ich halt von dem Foto und habe mit dem Foto gegoogelt, ja. Wurzel Sri Lanka. Und dann habe ich so, ah, so und so heißt dieses Ding jetzt. Aber es waren so viele verschiedene Sachen, bestimmt 30, 40 verschiedene Gräser, Kräuter und Gemüse, die ich vor Sri Lanka in der Form nicht kannte. Also es war eine riesen Bewusstseinserweiterung für mich. Und da weiß ich jetzt einfach die Namen alle nicht.
Ja, klar.
Sorry, fettes Sorry. Ja, aber enorm. Gigantisch.
Ich sag mal so, hier würde man sie wahrscheinlich eh schwer finden.
Ja.
Ne?
Also in gut sortierten Asiamärkten findet man das eine oder andere, aber sonst schwer. Und was natürlich faszinierend ist, Sri Lanka gilt mit als das Gewürzland überhaupt. Pfeffer, also nachdem die Barbara in ihrem, und das ist hier in ihrem Grundstück an Meer, Pfefferpflanzen haben, habe ich dort schön Pfeffer geerntet. Und nachdem ich oben in Ella und so weiter in den Bergen auf den Teeplantagen auch war, im Dschungel auch, und dort auch wilden Pfeffer gefunden habe ich den auch geerntet und habe die getrocknet unterschiedlich, also getrennt. Und obwohl es die gleiche Pflanze ist, schmeckt die tatsächlich anders. Das muss man auch mal überlegen. Da oben in den Bergen kühl, feucht und alles drum dran. Und unten an der Küste warm. Dann das ganze Mineralische, was die ganze Gischt, also das ganze, das feine, feuchte Staub vom Meer, das Salzige, der da in den Stranddschungel getragen wird. Das eine haben mich jetzt Jungle Beach Pepper genannt und das andere ist halt der Mountain Bergpfeffer. Ne? Also das sind wirklich die gleiche Art und die schmecken einfach anders. Das ist keine Einbildung, sondern wenn du da ein Brot, Butterbrot, Fett macht so einen Geschmacksverteiler, ne, ein bisschen, und Pfeffer auf ein anderes Butterbrot machst, ist da ein Unterschied. Das ist schon abgefahren. Bis hin zu natürlich Zimt. Dann habe ich dort bei so einem alten netten Opa, der nur so seinen kleinen Sari getragen hat, hat der mir gezeigt, wie man Zimt erntet. Ja, klar wusste ich, das ist eine Schale, aber dass das eine Rinde ist. Aber dass die Außenrinde erst weg muss und dann kommt die eigentliche Zimtrinde und wie das dann geerntet wird und so weiter und so fort. Mega interessant. Darf auch nicht nach der Sonne getrocknet werden, sonst wird der Zimt schlecht, die ätherischen Öle gehen weg, die müssen im Schatten getrocknet werden. Und dass sie sich so zusammenrollen, in der Mitte den Zimtstangen, bei uns ist oft so weiches Zeug drin, das wird dann reingelegt und die rollen den Zimt nicht, sondern die Sonne rollt den Zimt selber und lauter so Sachen. Und dann gibt's ja Zimtstangen, die sind 1,20 Meter lang auch, ne?
Krass.
Das ist ja irre, total, mega cool. Und Zimtöl auch, wenn man Zahnschmerzen hat oder für Kopfweh an die Schläfe so reiben. Und dann natürlich verschiedene Kardamomarten.
Ich liebe Kardamom.
Ich auch. Und es gibt da, jetzt hast du den klassischen Grünen natürlich, dann hast du Lila, dann hast du Bergkardamom, dann hast du Nepalkardamom, dann hast du, was fällt dir noch, einen schwarzen Kardamom, dann hast du, also die schmecken ja alle von komplett zitrusfrisch, so der Grüne, bis hin so komplett rauchig, diese große schwarze, also irre. An Gewürzen, dann Nelken natürlich und dann also Sachen auch wie Pekannüsse. Nicht Pekannüsse. Wer sind die kleinen? Pekannüsse. Die kleinen runden Hörnchen.
Nein, Cashew.
Cashew meine ich, genau. Mann, hatten wir nicht hier
eine Nuss? Wir hatten erst eine Folge.
Verdammt nochmal.
Cashew, ich dachte,
also Cashew, nix Pika. Nein, Cashew-Nüsse sind nicht, glaube ich, dort nicht ursprünglich zu Hause.
Nein, kommen aus Brasilien.
Genau, aber habe ich dort auch gesehen. Also mega.
Machen die auch...
Chilis, Entschuldigung, verschiedene Chilisorten natürlich auch ganz groß da. Und,
machen die auch mit Erdnüssen, so Erdnusscurry, oder ist das da gar kein Ding?
Ja, also jetzt nicht klassisch, die haben natürlich Erdnüsse mittlerweile auch da und alles drum dran kommt oben mal als Crunchy oben drauf, ne? Aber klassisch so mit Erdnusscurry nicht. Ja.
Und was mich jetzt noch interessiert, ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsbereich der Kulinarik, aber was ist denn da so an Süßspeisen? Was findet man denn da so vor? Haben die auch so frittierte Bananen oder so? So in so einem Teig?
Okay. Also Butterfly Bananas und Butterfly Mango und Butterfly Pineapple und so weiter, also in so einem Teig gebackenes Obst natürlich. Dann gibt's auch wieder die liebe Mama vom Cisira, die macht wahnsinnig gute so Kokoskuchen und Kokossüßspeisen. Also ich muss mal wieder sagen, ihr kennt mich mittlerweile alles, mir ist alles viel zu süß. Außer Butterfly Bananas, diese kleinen super sauren Bananen mit Eis oder so, das finde ich mega. Oder ein Kokosnusseis oder sowas. Aber sonst, ja, sie machen viel Süßspeisen, viel mit Kokos, könnt ihr euch vorstellen. Kokoskuchen, Kokosraspel, Gebäck, Gedöns. Dann viel so gebackenes, in Fett gebackenes Süße, Teig, Gedöns, sage ich jetzt einfach, weil ich keine Ahnung, was ist, weil ich es probiert habe. Und es reicht auch für einmal in meinem Leben, dass ich es probiert habe. Ja, so, ne? Dann Touri-Ecken-Eis, ganz klar. Ansonsten ist wirklich sehr viel wird mit Frucht gemacht. Also auch Mangolassi. Oder sowas mal, ne? Und sowas, ne? Das ist, oder einfach in der Früh dort, bei der Barbara kriegst du einfach zum Frühstück, ist ganz normal, eigentlich überall, wo ich dort war, einen Fruchtteller, einen Obstteller, nicht als Salat. Da musst du Glück haben zwar, dass die Küche nicht das Zwiebel- oder Fischbrett hernimmt, wo es das Obst draufschneidet, weil sonst hast du einen Obstsalat, der nach Zwiebel und Knoblauch schmeckt oder nach altem Fisch. Das passiert dort leider ziemlich häufig. Aber wenn das ein Obstbrett ist oder ein sauberes Brett, dann ist das einfach der Hammer. Und ich bin nicht einer, der mich hinsetzt und Obst schält, um das zu essen. Wenn ich es aber so kriege, genieße ich es wirklich sehr. Na, und meistens einfach Melonen gibt es ja viel dort. Genau, Melone, Papaya, Mango und Ananas und die Bananas, die kleinen. Hm. Ja, ich glaube, die sagen auch Zitronen, Lemon, Banana zu denen.
Ja? Ja. Gibt's hier, apropos Zitrusfrüchte, ist da irgendwas?
Nee, ist nicht.
Gar nicht?
Ist nicht groß, ne. Was dir dort wirklich noch eine große Nummer ist, ist die King Coconut, also die orangene Kokosnuss. Einfach vom Wasser her, die wird mit der Machete oben abgeschlagen, Strohhalm rein, hat bis zu einem halben Liter Wasser drin. Das ist so voll Mineralien, Nährstoffe am Tag, ist es sensationell. Also zum Entkatern mega, als Elektrolytehaushalt.
Ich wollte gerade sagen, es hat auch Elektrolyte.
Ja, ohne Ende. Ohne das Ende, heißt, wir gegen das ganze Schwitzen, was heißt gegen Schwitzen, aber um den Körper wieder mit Mineralien zu versorgen. Und ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt in einem der letzten Podcasts, dass man das Kokosnusswasser tatsächlich als Infusion nehmen kann.
Ja, ich glaube, dass
ja,
entweder wir haben drüber geredet oder du hast es.
Ja, als Infusion, wenn du jetzt irgendwie am Verrecken bist und dir, klar, hast du da nicht unbedingt was dabei, um eine Infusion zu legen, aber theoretisch könntest du dir Kokosnusswasser als Infusion geben, so körpernah oder echt ist. Nee, macht's natürlich lieber nicht, klar. Ja, und die haben ganz wenig Fleisch drin, das ist dann ganz nur so Gelee-artig, so ganz durchsichtig, das wäre genau nicht das für dich. Im Gegensatz zu den anderen Kokosnüssen. Und die ihr kennt mit dem Fleisch, ist auch ganz toll, wie die Kokosnussmilch machen. Oder wie das gewonnen wird. Und zwar gibt es eine bestimmte Raspel, eine Kokosnussraspel. Die habe ich mir von dort auch mitgenommen. Das ist wie eine stachelige, eine Drehmaschine mit stacheligen, scharfen Raspeln. Und die halbe Kokosnuss, so eine braune, die kannst du mit dem Messer rücken, wenn man die in der Hand so 4-5 mit der Machete mal hin und her klackt, dann platzt die auf. Macht nur über den Topf wegen dem Kokoswasser. Und man muss es üben, weil sonst sind die Finger danach weg. Und dann nimmt man die halbe Kokosnuss und hält die gegen die Raspeln und raspelt es so. Und diese Kokosraspeln werden damit kochend heißem Wasser übergossen und dann vermengt mit der Hand, oder wer es nicht kann, mit der Hand halt mit dem Löffel. Und das heiße Wasser nimmt dann das Fett, das Kokosnussöl raus, alles. Und das wird dann ausgedrückt. Und das ist dann die Kokosnussmilch, mit der die dann kochen. Außer in der großen Gastronomie, da haben die Zeit für sowas nicht, dann nehmen die Kokosnussmilchpulver. Dann rühren sich selber eine Kokosnussmilch.
Ja, Pulver, so, ne, das ist eigentlich, ne, jetzt auch noch.
Ja, aber das gibt es tatsächlich auch von Firmen dann dort wie von Nestle oder sowas, ganz ehrlich. Und sowas kaufe ich mit Sicherheit nicht. Den Scheiß unterstütze ich nicht, Nestle. Mhm. Insofern, wenn man dort ist, raspelt, man wollen natürlich auch die Gäste dann sehen, dass man selber Kokosnuss raspelt.
Ja,
und
Mich. Ja, cool,
ja. Ja, und dann gibt es Sambal, das ist dann Kokosnuss frisch geraspelt mit Chili. Die Sri Lanka Chili, Singala Sri Lanka Chili ist bisschen scharf und sonst fruchtig, mild, zu geil. Und das noch mit Limettensaft und ein bisschen Pfeffer und roten Zwiebeln und ein bisschen Tomaten und das als Sambal. Oben drauf, weißt du, als Topping für die anderen Sachen. Oh, und da gibt's noch frittierte Schalotten dort oft als Topping. Ja, und eben ganz viele Masala, also diese Masala, diese wie Curry in Indien dort, Masala mit Kokosnuss ohne und dann halt rote Beete und Kartoffel und mit Tintenfisch und mit Fisch und mit Hühnchen und mit anderen undefinierbaren Gemüsen und also ich kann sie schon definieren, wenn ich sie wieder sehe und alles, aber jetzt halt nicht.
Auf Deutsch nicht definieren.
Auf Deutsch nicht, ja. Also die Vielfalt ist Wahnsinn und die Küche ist eigentlich sehr gesund, ein bisschen fettig vielleicht. Jetzt nicht mit Butter und Olivenöl, klar, Kokosnuss. ist gut fett und dann halt aber das Öl, in dem frittiert wird. Ne?
Aber stimmt es, dass die auch relativ viel mit Ghee machen?
Nee, also viel kann nicht sein, weil ich war viel oft in Sri Lanka und bis auf den nördlichsten Norden war ich auch überall da auf Sri Lanka. Und mit Ghee habe ich ein einziges Mal, an das ich mich erinnern kann, gemacht. Ghee ist mehr Indien.
Okay. Ja,
also,
ich habe das mal gelesen, aber...
Ja, du, es kann sein.
In eine andere Ecke vielleicht.
Vielleicht eine andere Ecke, dass es im Norden oder sowas war. In den Küchen, wo ich war, hatten die auch kein Ghee. Vielleicht auch, weil es einfach viel teurer ist als Kokosnussfett. Was ein Problem ist, aber das ist in ganz vielen asiatischen Ländern ist so, weil es viel billiger ist, dass Palmöl genommen wird. Mm. Ja, und Palmöl ist für den menschlichen Körper ja Horror. Das kann nicht irgendwie aufgesplittet werden oder ab oder zersetzt oder keine Ahnung was. Aber so in die Richtung. Außerdem ist der Anbau ist natürlich fürchterlich.
Sehr viel Regenwald und, ja, dafür
geht,
abgeholzt.
Geht drauf. Ja. Und das habe ich aber geschafft aus der Küche hier in Aungale im Jungle Beach Camp da bei der Barbara, dass das verbannt ist.
Also ist ja. Übrigens auch nicht nur in Asien ein Thema, dieses Palmöl.
Afrika auch ganz groß.
Und so. Ja, und auch in unseren Supermärkten.
Ja, voll.
Also
vor allem, wo drin ist,
weißt du? Nutella kaufst.
Wollte gerade sagen. Ja. Irgendwann, Nutella war immer geil, irgendwann habe ich gedacht, irgendwas war doch anders. Und auf einmal haben die da Palmöl drin, weil es einfach billig ist,
ja. Wird
gespart, seitdem nie mehr Nutella.
Ja, ja. Ich kaufe es tatsächlich auch nicht mehr. Also, ich meine, ich esse es auch nicht mehr so gerne, weil es mir inzwischen zu süß ist. Ja. Da gibt es andere Nuss-Nougat-Cremes, die, finde ich, besser sind. Aber ja, also ja, ist es krass, ist ne? Überall drin. Also, wenn man wenn ein das wirklich die Natur und der Umweltschutz und Regenwald... Wenn man da wirklich was...
Die Gesundheit auch, vielleicht auch ein Punkt. Palmöl kann nix.
Sollte man vielleicht mal ein bisschen drauf gucken, was man so kauft im Supermarkt.
Jetzt weiß ich wieder was. Ich war beim Italiener und habe dann dort einen Espresso gekriegt. Und wie so oft beim Espresso kriegst du dann da so kleine verpackte Mandeln mit Schokolade außenrum und Kakao. Und die waren lecker, aber dieser Schmelz außenrum, der war... Palmöl, oder Pflanzenfette, wenn die gehärtet sind, dann schmelzen die ganz schnell. Na, und dann habe ich da drauf gelesen, steht da auch wieder Palmöl drauf, ne, auf diesem Ding. Und sonst Kakao lecker, Mandel eigentlich lecker, die Kombination mega. Ja, wieder Palmöl da. Ne? Dann habe ich die zweite nicht gegessen. So. Also, weil Palmöl ist einfach ein Dreck. Aber anyway. So,
aber das, ganz kurz, ja. Weil du Palmen sagst oder Palmöl, da denke ich jetzt an Palmen. Isst man da auch Palmherzen? Habe ich noch nicht
gegessen. Palmherzen in Sri Lanka, auf Sri Lanka habe ich es noch nicht gegessen. Mhm. Palmherzen schmecken hervorragend, kenne ich auch wieder jetzt aus Indochina.
Oder Bambus, ist das dann Ding?
Bambus auch super lecker. Bambussprossen, also wenn die dicken Bambus sprießen und ausschälen, auch super lecker. Haben wir in Vietnam selber, mein Bruder und ich so eine lange Dschungeltour, 10 Tage von Chiang Mai nach Chiang Rai durch die Berge gemacht, mit zum Einheimischen oder 2, 3 Einheimischen und dort haben wir dann frischen, wilden Bambus.
Aber auf Sri Lanka jetzt nicht so.
Also, mag sein, dass es gibt, aber ich habe es nicht bewusst gesehen. Okay. Genau. Aber irgendwas hattest du noch gesagt, wollte ich noch sagen. Was war denn das?
Wir haben über Palmöl gesprochen.
Ah ja, Palmen. Was besonders noch ist, wenn wir Palmen sind, ist der Jaggery, der Palmzucker.
Ah, ja.
Palmhoney. Da gibt es eine Palme, ich weiß jetzt nicht, ob die Honeypalme heißt oder wie. Die hat auf jeden Fall Blüten, die ausschauen wie schlappe Schultüten. Wie eine Schultüte, die sind meistens aus Pappe. Okay. Dann stellst du die für eine Stunde ins Wasser und dann hebst du die an der Spitze an und dann hängt die so leicht runter, wie so ein Zauberhut andersrum, okay. Weißt du, mit so einem Knick. Genau, und diese Blüten, wenn die wenn die reif sind, dann bilden die einen süßlichen Saft. Die werden dann angeschnitten und dann läuft dieser Saft dort raus und der wird gesammelt. Und aus diesem Saft, wenn man den vergären lässt und brennt, dann kommt dann dieser Palmschnaps raus, der Arak. Und Arak ist ein ganz, ich mag ihn sehr gern, ist vergleichbar mit einem Cognac ungefähr. Der Arak ist eben dieser Palmschnaps typisch auf Sri Lanka. Gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, klar wie überall, aber pur sehr gut, mit Cola sehr gut. Arak Hot Shot, Barbara erfunden, das ist ein, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wie das ist, aber ein köstlicher, kleiner, heißer Hot Shot, ja, Wahnsinn, heißem Arak, genau, heißem Arak. Genau, und wenn eben dieser Saft von der Blüte aufgefangen wird und eingekocht wird weiter, dann wird er immer dicker und dann gibt es diesen sogenannten Palmhoney, also Palmenhonig, was nicht wirklich ein Honig ist, aber es ist dann quasi wie Zuckerrübensaft, genau, Zuckerrübensirup, aber Palmsirup ist goldbraun durchsichtig und cremig wie ein Honig und der auf dem Joghurt, die haben dort Curd. Curd ist von den Wasserbüffeln der Joghurt dort. da läuft mir schon wieder so das Wasser im Mund zusammen. Das ist Wahnsinn, dieser Joghurt. Und den mit diesem Palmhoney und ein bisschen Früchte dazu in der Früh auch. Mega. Und wenn man den Palmhoney weiter einkocht, dass er dicker wird, dann karamellisiert er und dann geht er in Formen. Bitte?
Wird er dann so eine Melasse?
Nee, dann wird er zum Chicory, zu diesem Palmzucker, der dann ganz hart ist und der dann in Bananenblättern oder in Formen gegossen wird und dann noch weiter getrocknet wird. Und dann ist das dort der typische Zucker, den man dann reinraspelt und das als Süße hernimmt. Die modernen Küchen nehmen jetzt da auch nur weißen Zucker oder so ein Blödsinn her. Ne? Aber wenn ich dort koche oder wenn ich dort bin, nehme ich mir auch immer mit, ist dieser Palmzucker. Der ist ganz wesentlich für diese Küche dort. Und ansonsten, ganz viele Küchen machen noch eine Basispaste aus Knoblauch und Ingwer. Die wird dann immer im normalen, neutralen Öl, Kokosnussöl, kurz angebraten. Ne? Und dann kommen dort dann die rohen, frischen Gewürze rein. Oder sie rösten erstmal in einer Pfanne eben die Gewürze an. Die müssen nicht gemahlen sein, können gemahlen sein. Du hast natürlich dann hier Boxhornkleesamen, Kreuzkümmel, schwarzen Senf, ne, so typische Sachen, die es dort gibt. Verschiedene Chilisorten und eben den Kardamom und Nelken und Zimt und so weiter. Und je nach Mengenverhältnisse, ob geröstet oder nicht geröstet, gibt es auch dann bestimmte Farben von den Curries oder von dem Masala. Und dann kommt die Paste rein. Oder man lässt die weg. Also da gibt's so die zwei, drei Grundoptionen und dann eben mit Kokosnussmilch, ohne Kokosnussmilch, mit Wasser, ohne Wasser, nur mit Gemüse. So, ne?
Ja. Also ich habe einen Vorschlag. Wenn du jetzt fliegst, dann packst du mich bitte in deinen Koffer ein.
Ich packe mein Köfferchen und dann nehme ich die Diana.
Nehme ich die Diana mit.
Ja, da musst du aber deinen Göttergarten mitnehmen, weil ich ja meine Holde mitnehme und die Kittys und dann muss man da zusammen hinfliegen und dann sind meine Schwestern so auch noch dabei und dann machen wir da ein monsterkulinarisches Highlight.
Das wäre mal schön.
Wäre schon cool. Das wäre mal cool. Aber jetzt kämpfen wir erst nochmal mit den Flügen an, das werden wir sehen, wir werden berichten.
Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das alles gut klappt. Und vielleicht können wir ja nochmal in irgendeine andere Folge ein paar Erfahrungsberichte von dir da einfließen lassen, wenn es irgendwie um... I don't know. Wir werden was finden.
Könnt ihr gerne machen. Ihr könnt auch googeln im Jungle Beach Camp Aungala, da auf der Homepage von der Barbara. Da sind auch das Projekt Kochen, wo der Pfeffer wächst da. Da sind schöne Fotos von mir und von meinem Schwager noch, der damals noch mit an Bord war. Und
weißt du, ob sie einen Instagram-Account hat?
Mit Sicherheit.
Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken. Sie einen hat, dann verlinken wir sie.
Genau. Und ansonsten gerne Anregungen, wie immer auch an unsere E-Mail-Adresse, kulinarisch, praktisch, gut, klein und zusammengeschrieben, @gmail.com. Richtig.
Oder, wie gerade schon erwähnt, auf unserer Instagram-Seite, ich habe ein bisschen was nachzuholen, was Posts anbetrifft, aber schreiben könnt ihr uns dann natürlich trotzdem, auch einfach kulinarisch, praktisch, gut, klein und zusammengeschrieben. Und genau, da könnt ihr Anregungen da lassen.
In Sri Lanka können wir vielleicht auch mehr Fotos mal machen, weil da habe ich wirklich über die Jahre viele schöne Fotos gesammelt, sehr auch mit gern. Der King Coconut und so weiter. Und müssen wir ja nicht an einem Post 30 machen, sondern können wir mal, also du bist so toll und machst das, ich kann das nicht.
Du musst mir halt die Bilder schicken das und dann vielleicht auch bisschen beschriften.
Ah,
weil
okay.
Ich weiß nicht bei jedem Fisch, den du mir schickst, was das ist.
Ja. Das kriegen wir hin, ja.
Das kriegen wir hin, genau.
Mega, super.
Dann danke ich dir vielmals über deinen Erfahrungsbericht. Jetzt habe ich richtig Hunger.
Oh, ich hätte auch Bock auf.
Und so ein Kokoscurry oder... Oh,
naja. Gelle, ihr Lieben, wir freuen uns aufs nächste Mal. Hoffe, wir haben euch ein bisschen Appetit gemacht.
Ja,
und wenn ihr Fragen zu Sri Lanka habt oder auch generell zu dem schönen Beachcamp von der Barbara, könnt ihr euch gerne melden und wir hören uns das nächste Mal hier bei Kulinarisch
Praktisch
Gut.
Ciao.
Servus.